Philosophie in 30 Minuten, der Podcast mit Professor Reza Hajjatpour und Professor Harald Seubert. Was bedeutet es, individuell zu sein? In der letzten Folge des Podcastes sprechen Professor Reza Hajjatpour und Professor Harald Seubert über Individualität und Kollektivität.
Lieber Harald, von Freiheit zu Individualität. Unser heutiges Thema ist Individualität und Kollektivität. Ich spreche mit meinem Freund und Kollegen Harald Seubert, der Philosoph und der Theologe an der Universität Basel. Ich möchte zunächst, wie immer, auch diese Frage stellen, wie man überhaupt definiert. Wir müssen ja von einer bestimmten Vorstellung ausgehen, wenn wir uns mit den Themen auseinandersetzen, Themen, die uns bewegen, Themen, die für uns heute sehr wichtig ist. Vor allem heute schon sehr stark wird die Individualität betont. Was verstehst du unter der Individualität, beziehungsweise wo sind die Grenzen zwischen Individualität und Kollektivität?
Ja, wenn man erstmal in den lateinischen Begriff hineingeht, bedeutet das ja, dass Ungeteilte, das nicht geteilte Individuum. Nietzsche hat deswegen auch gesagt, es gibt gar keine Individuen, sondern es gibt nur Dividuen, weil wir auch gar nicht so feststellbar sind in unseren Bewusstseins- und Gefühlslagen. Das ist dann nochmal aufs Griechische zurückzuspielen. Mich würde dann auch interessieren, wie das im Arabischen geht oder auch Persisch geht. Griechisch ist es Atomos, Atomon. Bei Platon die Suche nach der Idee ist immer die Suche nach dem Atomon Eidos, dem ungeteilten Einzelnen. Wir verstehen heute in der Neuzeit natürlich Individuum sehr stark auf das menschliche Individuum bezogen, auf den die Einzelnen ihrer Gestalt. Das ist noch gar nicht die ursprüngliche Bedeutung. Da kann man auch von einem individuellen Ding sprechen, das klare Grenzen zur Außenwelt hat. Wenn wir jetzt aber diesen weiteren oder auch anthropomorphen Begriff Individualität voraussetzen, dann bedeutet das, dass es wirklich eine Integrität, einen Innenraum und auch einen Wahlraum des menschlichen Individuums gibt, das abgrenzt von anderen Individuen. Und dann wäre unser sozialer Raum, auch unsere Begegnungsräume, wären zunächst einmal Räume von solchen eingeschlossenen, autarken, weitgehend autarken, autonomen Individualgestalten, die ungeteilt sind. Das hat ja etwas sehr den Einzelnen, die Einzelne Würdigendes, hat eine sehr schöne Konturierung. Und dem würde ich auch durchaus vieles abgewinnen können, aber die Frage ist ja, stimmt das? Ja? Also natürlich sind wir Individuen in einer gewissen Weise, aber zugleich gibt es Konnexe, es gibt Verbindungen, es gibt so tiefen Strömungen zwischen Menschen, zwischen sozialen Gruppierungen. Es gibt so ein Rhizom, wie Guattari gesagt hat, und Deleuze, sein inneres Rhizom, das diese Individualität durchaus auch durchbricht. In jedem Fall, es kommt auf dich an. Das ist eigentlich eine Grunddefinition neuzeitlicher und auch grundlegender Individualität. Und das ist im Kollektiv selbstverständlich anders. Das Kollektiv eröffnet einen Raum, einen sozialen Raum, einen Verständigungsraum, der die Individuen nicht nur verbindet, sondern eigentlich eliminiert in diesem Kollektiv. Wenn man es ganz ins Extrem treibt, findet man eine Umschreibung von Kollektivität in Hitlers grässlichem Wort: Du bist nichts, dein Volk ist alles. Das heißt also, du gehst auf im Kollektiv, darin besteht deine Bedeutung. Und das heißt, du hast für dich keine Bedeutung. Wenn man die großen totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts betrachtet und auch bis ins 21., die Aufmärsche, ja, Reichsparteitage, aber auch Stalin und vieles andere, da wird der Mensch nur zu einer Arabeske, in der Choreografie dieser Kollektive. Und so ist dann natürlich auch die Sozialstruktur, die Sozialordnung. Also hat die Individualität doch offensichtlich auch etwas zu tun mit einem Sprechen können, einem Verantwortung übernehmen können, das letztlich an mir haftet und an dir haftet, was im Kollektiv aufgelöst ist. Im Kollektiv durfte man sich großenteils gar nicht mehr mal Gedanken machen über die Zukunft des Gemeinwesens, über die Zukunft der eigenen Kulturnation oder auch der anderen Kulturnation. Also ich würde es nochmal formalisieren, Individuum, das Ungeteilte, der Kern, der bleibt, der abgrenzbar ist, auf den Menschen, männlich, weiblich, wie auch immer bezogen, der ihm, ihr eine unvertretbare Wahlfreiheit, da kommen wir nochmal auf die Freiheit zurück, aus unserem letzten Gespräch, und auch eine Verantwortung für das eigene Handeln zuweist. Und das Kollektiv ist natürlich etwas, was diese Individualität eher kritisch beäugt. Da gibt es natürlich Abstufungen. Also Bert Brecht hat seine Schauspieler versammelt zu Kollektiven. Es gab die Autorenkollektive nach 68. Das ist noch was ganz anderes als der große Aufmarsch in den totalitären Systemen. Aber es heißt eigentlich, Individuen müssen eng zusammenarbeiten, einander wechselseitig kritisieren, korrigieren, damit überhaupt was rauskommt. Das Individuum ist auch Privatheit, die letzten Endes sehr oft mit Idiosynkrasien, also Eigenwelten gepaart ist, die man dann gerade loswerden will. Also Individualität, so schön sie ist, sie hat eben auch damit zu tun, dass wir dann vielleicht das Gemeinschaftliche, das Verbindende nicht hinreichend sehen. Und mich interessiert auch sehr, wie unsere heutigen Gesellschaften da formiert sind oder orientiert sind. Einerseits haben wir einen massiven Individualismus, andererseits ist das, wenn man näher hinsieht, vielleicht auch gar nicht mehr so individuell, weil vieles durch, ja, Frankfurter Schule hätte gesagt, Kulturindustrie, wir würden sagen, durch die Bubbles, durch die Blasen formiert wird. Und man meint dann, es ist wunderbar viel Individualität, aber letztlich ist das, was wir als Individuum wählen und wie wir uns wählen, auch gar nicht so frei bestimmbar. Also darf ich auch nochmal einen großen zitieren, nämlich Ernst Bloch, der immer gesagt hat, ja, der Mensch meint, es ist viel mit ihm los, aber wenn man näher hinsieht, ist er eben doch, wird er mehr gelebt, als er selber lebt. Und da sind wir schon an der Frage, die uns jetzt auch vielleicht intensiv nochmal triggert und bewegt, also die Manifestationen der Individualität und der Kollektivität. Wie geht das ineinander über? Wie sind da die Trennungen möglich und sind die überhaupt möglich? Oder schlägt das ineinander um in eine Art Dialektik? Und da würde mich deine Meinung sehr interessieren, lieber Resa.
Ja, du hast schon bereits sehr interessanten Aspekten der Individualität angesprochen. Wenn man von Individualität spricht, klingt so auch von politisch. Wenn man von Kollektivität spricht, dann denkt man an sowjetische Kommunismus oder an chinesische, maoistische Philosophie, das von oben, von Staat, von oben sozusagen entschieden wird für alle und man die Menschen nicht als Person sieht. Ja, also ja. Es geht um die Personalität hier. Das, was du zitiert hast von Hitler, ist genau das, auch sagt nach dazu, dass man nicht als Person betrachtet wird. Es ist sozusagen ein politischer Begriff oder kultureller Begriff. In der religiösen Gemeinschaften zum Beispiel, in Islam oder in der traditionellen Gemeinschaften in der Orient, natürlich selten ja nicht die Person, sondern eher die Gemeinschaft. Ja, in der nomadischen Gesellschaft genauso. In den, es geht um das Wohl des Ganzen. Ja. Und dann auch zum Beispiel bei Rousseau, die hat ja von Gemeinwohl oder von dem Gemeinwille gesprochen. Also von einem Souverän. Ja. Sagen, dass alles Die genau. Individuen gehen sie in dem Souverän auf.
Sie gehen in ihm auf und sie summieren ihn nicht. Sie können da gar nicht austreten, wenn sie den Kontrasozial geschlossen haben.
Genau, das Individuum ist sozusagen ein Teil der Kollektivität. Könnte man sagen, es gibt eine Kollektive und es gibt ein Individuum, die ein Teil von Kollektivität sind und ist abhängig von den Willen des Ganzen. Das Ganze sozusagen garantiert sozusagen die individuelle persönliche Freiheit und Rechte, also wenn wir nach Rousseau gehen würden in dem Sinne. Aber die Frage ist, ist das, was wir Individualität nennen, ist nur eine Wahrnehmung des physischen Selbst ist, also wie ich mich als Person wahrnehme, ist das die Individualität oder ist mit den Werten gebunden, an den Werten, an bestimmte Ideen, Idealen gebunden ist, wenn wir heute von Individualität sprechen, geht es um sie uns frei machen von den Abhängigkeiten wieder. Dass wir selber Personen sind, selber entscheiden können, selber gestalten können. Also ich möchte jetzt nun ganz kurz darüber reden, dass im Grunde eine Person zu sein, ist ja nicht schwierig. Jeder Mensch nimmt sich ja als Person wahr. Dieses Gefühl des Individuums kann man sehr gut nachvollziehen. Du fühlst dich nicht wie eine Ameise, die in einem, mit einer gesamten Ameisengruppengemeinschaft, Körperschaft gebunden ist, sondern du fühlst dich eine Person. Hast du Grenzen, hast du deine Interessen, hast du, du kannst dich bewegen. Natürlich innerhalb der Gemeinschaft musst du dich anpassen, weil du ein soziales Wesen bist. Dennoch war in der Geschichte ein Kampf, historisch gesehen. Es ging immer, wie kann ich mein individuelles Recht, meine Person bewahren, wie kann ich selbst entscheiden und sagen, die Freiheit, dass du gesagt hast, selber.
Das waren harte Kämpfe natürlich.
Genau.
Arbeiterbewegung zum
Selbstbestimmung,
Beispiel.
Selbstbestimmung, Freiheit.
Emanzipationsbewegung.
Das ja, Selbstgestaltung, so das waren das. Es ging also um die Befreiung aus der vorherbestimmten religiösen und traditionellen Autorität.
Genau.
Also wenn man nur das so versteht, dann sieht man nur eher politisch, religiös oder kulturell. Ich möchte jetzt ein Beispiel bringen aus den Serien von Star Trek. Wir kennen dieses Wesen Borg. Borg bildet eine Kollektivität, die befindet sich in einer Kollektivität. Es gibt also kein Individuum. Alle können die Gedanken als Einheit hören. Jeder hört den anderen. Keiner ist in dem Sinne, hat keine private Sphäre.
Ja.
Na, es gibt keine private Sphäre.
Ja.
Jeder hört den anderen, jeder folgt den anderen, beziehungsweise sie haben eine Einheit. Also wenn man Kollektivität als eine Einheit, das heißt Kollektivität bedeutet auch zugleich eine Assimilation, also keine Privatisierung.
Genau.
Ne? So, eine Satiriker, eine Professor Satire sagte, Individualität ist auf eigene Art so sein wie die anderen. Ja? Und ich habe ja von Rousseau gesprochen, von dem Willen des Ganzen gesprochen und diese Frage, die tatsächlich mich bewegt, tatsächlich auch inwiefern können wir von Individualität sprechen und welche Manifestationen, die du gefragt hast, gibt es? Weil heute, wir sprechen, wenn wir von Individualität sprechen, dann reden wir von Pluralität, von Verschiedenheiten, von einem hybride Dasein. Ne? Die Idee der Differenzen. Ich habe ja immer von der Unterschiedlichkeit gesprochen, von der Harmonie der Unterschiedlichkeit, Harmonie der Differenzen. Frauen zum Beispiel in den 30er Jahre, 40er Jahre haben sie ja von der Emanzipation, von einer Bewegung, das heißt, sie wollten als Person wahrgenommen werden. Ne? Und wir wissen, dass wir von anderen uns unterscheiden, dass wir eine eigene Person bilden. So. Aber dennoch uns ist uns wirklich bewusst, dass wir eine Person sind, frei sind, können wir uns tatsächlich als ein Individuum innerhalb dieser unserer kollektiven Gemeinschaft, als Mensch, als Spezies, können wir davon sprechen, dass wir uns selber als Person frei wahrnehmen. Das heißt, wie ich in meinem Buch geschrieben habe, uns selbst entwerfen, als eigene Person wahrnehmen, unsere Person, unser Schicksal, unsere Ideen, unsere Vision, unsere Zukunft zu gestalten. Was denkst du darüber?
Also ich finde das eine sehr interessante und ganz zentrale Frage und du deutest ja schon an, es bedarf eines Entwurfs. Also es ist nicht einfach mit dem Gefühl und mit dem Vorfindlichen getan. Der Personbegriff ist ja schon prima facie sehr interessant. bedeutet jetzt eben auch definiert dieses geistig-seelische Wesen in einer leiblichen Kontur, in einer leiblichen Manifestation. Und da ist es erstmal so, dass wir natürlich dreidimensional als Biophysikum uns auch unterscheiden und abgrenzen von anderen. Aber zugleich nehmen wir eben auch wahr, dass der andere unseresgleichen ist. Unseresgleichen anders, wie das schöne Zitat zeigte. Und die Frage bringt mich nochmal auf dieses, auf diese Borg-Gestalt im Film zurück, diese Fiktion. Die hatte auch Thomas von Aquin von den Engeln. Er war ja der Meinung, die Engel können gar nichts für sich behalten, weil sie so in der Sphäre Gottes und der Allgemeinheit leben, die müssen alles, was sie denken, auch reden und aussprechen. Das ist ein Gewinn, den der Mensch gegenüber dem Engel hat. Ich weiß nicht, ob es in der islamischen Tradition ähnliche Denkweisen gibt, ja. Dass er auch so Hintergedanken haben kann, lügen kann, Reservatio Mentalis zumindest haben kann. Nein, die Engel können das nicht, die Armen. Die müssen alles ausreden, was sie denken. Und da könnte man natürlich auch sagen, und das ist jetzt in deiner Frage schon ein ernster Kern, irgendwie sind die Menschen alle irgendwie so Borgs, weil wir ja sehr gut, ich will nicht immer die kulturkritische Karte spielen, aber weil wir doch alle lesbar sind durch Algorithmen, durch unser Netzverhalten. Oder wir treten halt raus, aber dann müssten wir in die Wälder zurück. Wir sind, wenn wir unsere 21. Jahrhundert-Technologien benutzen, sind wir sehr lesbar. Die Privatheit geht zurück. Das hat kommunikative Benefits, kommunikative Möglichkeiten, aber es macht dieses Für-sich-Sein, der Mensch mit sich alleine, so hat man auch das Gewissen mal definiert, also diese Individualität in ihrer Privation zunehmend obsolet. Und das ist natürlich schon eine Frage. Was kann man überhaupt noch vorbehalten? Wie kann man auch Intimität kodieren, indem man manchen Menschen etwas sagt, was man anderen nicht sagt? Das wäre ein wesentliches Moment von Individualität, dass ich über die Weisen der Mitteilung ja eine gewisse Macht habe, dass ich sagen kann, da schweige ich und da schweige ich nicht. Es dringt jetzt sehr schnell alles raus, was in geheimen Verhandlungen gesagt wurde, weil es halt lesbar ist. Und das macht es sicher nicht einfacher. Die Kollektivität tritt vermutlich nicht mehr nur in diesen großen, erschreckenden Hypersystemen auf, die dann Individuen geradezu vernichten, sondern wir haben so eine richtige Kollektivität der Kommunikation, wo wir eigentlich permanent Glieder in dieser Kette sind, so kleine Menschen, wie man das auch immer wieder dargestellt hat, die dann einen großen Menschen, einen Makanthropos bilden. Also diese verschiedenen Abschattungen zwischen Einzelnen und Gesellschaft, Gemeinschaft, die noch intimer ist als die Gesellschaft, das ist gar nicht so leicht zu haben, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Absolut. Also wir haben ja von dem Selbstentwurf gesprochen, also die Möglichkeit, genau. Ich sehe das als Potenzialität, eine Fähigkeit, ja. Ja. Dass die Menschen in seiner Natur hat, also eine fehlende Möglichkeiten zu sein, in der Lage zu sein, diese Potenziale zu verwirklichen, ja. Und beziehungsweise umzusetzen. Sobald wir von der Freiheit sprechen und diese Potenzialität sprechen, dann sprechen wir von Personalität, sprechen wir auch von Individualität, weil in der Kollektiven ist ja man abhängig von einer Idee, von einem Gedanken, ne, sozusagen. Im Grunde sich selbst zu entwerfen, auch in Bezug auf Glauben und Religiosität, kann man auch übrigens auch darüber reden, wir sind beide ja Theologe, inwiefern kann jeder seinen eigenen Glauben selber bestimmen und nicht unbedingt vor eine Institutionen vorgeprägten Ideen und Gedanken, dass man sich nur danach orientieren sollte und so glauben sollte, wie man es sagt. Also nicht von einem kollektiven Dogmen geführt werden, sondern sich selbst und im Rahmen seiner Person zu gestalten, im Grad seines Glaubens, seine Gedanken, seine Ideen und sogar seine Vorstellung von Gott allein. Und was gut ist oder was die Existenz bedeutet, das kann nur in diesem Rahmen passieren. Und da kann man nicht von allen erwarten, dass sie genau das gleiche denken, die gleiche glauben, auf den gleichen Glauben. Wahre Individualität, sagte einer von diesen Aphoristen von Simonares, der sagt, wahre Individualität gibt es nur im Geiste. Und da ist man froh, auch mal auf Gleichgesinnte zu treffen.
Ja.
Also so.
Sehr schön, sehr schön.
Man kann ja Individualität als ein Gefühl verstehen. Mhm. Ein Gefühl, das sich gegen Masse stellt, also sich von der Masse abhebt und sich sagen, als eine Person wahrnimmt. Da in der Masse wird man verschwinden und geht man auf. Das heißt, Bedeutungslosigkeit, das war ja die Zeit von existenzialistische, ja, dieser gegen das Absurde. Ja. Mhm. Und da zum Beispiel kann ich auch den Camus in diesem Sinne verstehen, wenn er von Sisyphus spricht.
Ja, ja.
Na, von dieser, oder dieser Rebelle, wir rebellieren, also bin ich.
L'homme révolté, genau, ja, der Mensch in der Revolte. Genau, und das ist wunderbar. Ich möchte es noch konkretisieren mit diesem wunderbaren Buch von Elias Canetti, Masse und Macht. Mhm. Der hat das wunderbar auch phänomenal beschrieben. Wenn eine Masse applaudiert oder eine Masse skandiert und der Einzelne da steht und er macht das nicht mit, er schweigt, er steht nicht auf, er hebt nicht die Hände. Das ist Individuierung in einer ganz markanten Weise und das tut aber unter Umständen weh. Man wird wie weggerissen von einer großen Flut von dieser Masse. Die Masse hat erstmal ein Mehr an Macht, aber das Individuum hat diese Geistes- und Seelenmacht, die Möglichkeit dazu, dann auch zu widerstehen. Und genau das ist bei Camus ja auch dieses wunderbare Gegenbild zu seinen Freunden Sartre und Merleau-Ponty, die mit der Masse gehen wollten, ihre guten Gründe hatten, aber in der Zeit. Aber Camus sagt, nein, die revoltierende Existenz, die steht gerade für sich und die steht dann auch jenseits der Geschichte. Diese Freiheit, diese individuelle Freiheit. Ganz ähnlich Hannah Arendt, die ihre politische Philosophie ja damit beginnt, dass der Mensch urteilen kann, dass er für sein Reden und Denken Rechenschaft geben kann. Und das tut er erstmal als Individuum.
Absolut, absolut. Deswegen möchte ich die Individualität als eine Art Bewusstseinszustand,
ja,
definieren. Eine, wieder schon wie die Freiheit, eine Erkenntnishorizont. Also ohne diese Fähigkeit, sich selbst zu erkennen, trotz der Ähnlichkeit mit der anderen, wir sind alle Menschen, ich bin ja Mensch, du bist Mensch, wir haben Ähnlichkeiten miteinander. Mhm. Und trotzdem dieses Bewusstsein, das in mir ist und diese Erkenntnis, die ich aus mir selbst heraus die Dinge betrachte oder mich selbst verrate, das Besondere in sich zu erkennen. Das Besondere, das heißt, seine eigene Art Person zu sein, seine eigene Qualität, seine Person, das ist für mich Individualität im Grunde. Ja. Und möchte ich hier auch diese mystische Dimensionen sprechen, dann möchte ich auch mal deine Meinung wissen. Die mystische Bedeutung, wir haben in Islam zwei Begriffe. Einmal ist Fana und der andere ist Baqa. Also Fana, Fillah heißt das Aufgehen in Gott. Das heißt, wenn man sich von der materiellen Welt befreit hat, ja, dann geht man in Gott auf. Und dann meint man, naja, der Islam kennt ja keine Personalität, weil man in Gott aufgeht. Und da geht es um die Gehorsamkeit und man ist keine Person. Und dann kommt aber noch an den nächsten Satz, in Gott aufgehen und mit Gott bleiben. Baqa billah. Das heißt, mit Gott bleiben. Ich habe das in meinem Buch vom Gottesentwurf zum Selbstentwurf so gedacht. Sich selbst nicht, also lösen.
Ja.
Also zum Beispiel Kind im Bauch der Mutter. Mhm. Solange mit der Mutter verbunden ist, ja, hat diese Freiheit nicht. Oder die Jugendliche in Abhängigkeit der Familie,
genau,
ist nicht frei. Oder die Bürger als Untertan unter einem Staat oder ist ja nicht frei. Also der Mensch, sagen, als Teil einer Kultur oder Tradition ist genauso. Mhm. Aber diese Loslösung aus der Konditionierungen, aus der Festgefahrenheit, sei es materielle Welt oder sei es anderen Abhängigkeiten, dass die ist die Bestimmung der eigenen Identität, das ist doch unser nächstes Thema, Identität,
ja,
in dem das Aufgehen in etwas, sein eigenes Ich, das kleine Ich, auflösen in einen größeren Ich, also im mystischen Sinne so verstanden wird, dann gewinnt dadurch man ein größeres Ich, eine andere Person,
ja,
Person zu sein. Das verstehen wir. In unserer Welt können wir auch genau diese Verständnis von Individualitäten, das als einen Bewusstseinszustand. Das ist, dass ich mir selbst bewusst bin, dass ich bin, und dass ich über meine Fähigkeit, aber auch meine Unfähigkeit bewusst bin, mhm. und zu sagen, um seine eigene Art, oder sagen, man kann auch von Eigensinn, die sogar negativ belegt, auch Individualismus ist negativ belegt, ich möchte den positiven Aspekt sprechen. Was würdest du dazu sagen?
Also zunächst finde ich diesen Verweis auf die Mystik sehr wichtig und interessant. Man kann in der christlichen Mystik ganz ähnliche Formationen kennen. Es gibt ja schon bei Paulus dieses im Bild Gottes oder im Bild Christi sein. Das ist also erst einmal ein Auflösen, ein Aufgehen, dass man in den Grund, in diese Abbildlichkeit hineingeht und eigentlich seine Individualität aus Idealiter, wenn der mystisch-spirituelle Weg wirklich frei gewählt wird, das preisgibt, um dann auf seinen Grund zu kommen, in diese Tiefe zu kommen. Darin liegt natürlich immer auch die Gefahr, dass man nicht mehr zurückkehrt, ja, dass man dann in der Auflösung bleibt. Aber dass ich eigentlich ein Teil dieses Auges bin, das mich anblickt und in ich mich spiegle. Also das sind ganz wunderbare Manifestationen. Gott-Ebenbildlichkeit sagt das ja eben die christliche Tradition. Wie komme ich dann wirklich zu dem Urbild, von dem ich Ebenbild bin? Und das meint meines Erachtens keineswegs notwendig eine Heteronomie, sondern kann gerade eine Vertiefung des individuellen Bewusstseins sein. Man braucht immer auch die Säkularität, aber man braucht immer auch die Ressource dieser Spiritualität. Und das, würde ich sagen, sind Komplementaritäten, in denen wir uns anblicken und entwerfen. Schopenhauer wollte ja im 19. Jahrhundert, am Ende dieser christlichen Zeit, über das Prinzipium Individuationis hinaus, in dieses Allbewusstsein, und bedient sich da jetzt einer fernöstlichen Figur des Tatvamasi, das alles bist du, alles, womit du umgehst, bist du. Es gibt nicht diese Trennung und diese Teilung. Und ich würde sagen, ein solches erweitertes Bewusstsein, ja, hat gar nichts mit schlechter Esoterik zu tun. Ein solches erweitertes Bewusstsein tut uns auch sehr wohl in dieser individualisierten Zeit. Es führt nicht gleich in einen Kollektivismus, sondern es führt in das Verwobensein und Vernetztsein der Menschheit.
Ich bin sogar froh, dass ich ein Ich-Bewusstsein habe, Selbstbewusstsein, eine Ganzheit, inwiefern, dass ich das Ganze erfassen kann, beziehungsweise Ganze in mir erfassen kann, ja, da sage ich, okay, das ist eine schöne Überlegung.
Ein Grenzbegriff, ein Grenzgedanke. Ja?
Aber sobald ich jetzt weiß, okay, ja, es gibt ja bei mir das Ich-Selbstbewusstsein, einiges erzählen, und dass dieses Bewusstsein die Fähigkeit ist, sich zu erweitern, so weiterzuentwickeln, ja, bin ich sogar froh, dass ich eine andere Person verstehen kann. Ui. Zumindest das. Ich freue mich über das Gespräch mit dir immer, und dann damit sind wir jetzt hier fertig. Und natürlich, wir haben das Problem nicht gelöst.
Nein, viele Fragen offen.
Genau, reflektiert. Dann vielen herzlichen Dank.
Philosophie in 30 Minuten. Der Podcast mit Professor Reza Hajjatpour und Professor Harald Seubert.